Liebe Gemeinde, der Abschnitt, den ich jetzt nach der Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig lesen werde, ist eine Rede Hiobs. Und diese Rede bildet den Abschluss des ersten von drei Redewechseln, die Hiob mit seinen drei Freunden führt. Wobei die Rede Hiobs ist über zwei Kapitel, also eine lange Rede, verteilt. Ich werde sie nicht ganz lesen. Und in dieser Rede stemmt sich Hiob mit aller Wut des verkannten Gläubigen und mit dem Mut der Verzweiflung, dass da oben doch jemand sein müsse, der Welterklärung seiner Freunde entgegen. Ihre Reden sind für ihn Asche, er aber will Feuer. Deshalb bleibt er hartnäckig, von Gott eine Antwort zu bekommen auf seine Fragen. Er fordert sie ein und er wählt dafür Worte der Kraft. Worte, die deshalb auch zeigen, welche Auseinandersetzungskraft zwischen diesem nicht gerechten, aber doch fordernden Menschen mit seinem Gott, getragen von einem fast wüsten Vertrauen dahinein, dass Gott gerecht ist, aber dass er auch nahbar ist und dass er ansprechbar ist. Ich lese aus Hiob 13. Nun denn, er mag mich erschlagen, ich harre dessen. Jedoch meine Wege will ich ins Antlitz, ich ihn wissen lassen. Auch das schon ist mir Befreiung, denn ein Entarteter tritt ihm nicht vors Antlitz. Höret, horcht meinem Wort. Meine Ansage sei in euren Ohren. Wohl denn, ich habe die Sache gerüstet. Ich weiß, dass ich bewahrheitet bin. Wer ist's, der mich bestreiten kann? Dann schwiege ich und verschiede. Warum versteckst du dein Antlitz? Erachtest für einen Feind mich? Willst ein verwehtes Blatt du scheuchen oder eine dürre Stoppel jagen, dass du Verbitterung mir anschreibst, Verfehlung meiner Jugend mich erben lässt, die Füße mir in den Block legst und beobachtest alle meine Pfade und zeichnest meinen Fußwurzeln eine Narbe ein. Der da, wie Moder zerfällt er, wie ein Kleid, das die Motte fraß. Ein Mensch vom Weibe geboren, kurz von Tagen, satt der Unrast, wie eine Blume schoss er auf und welkt, flieht wie ein Schatten und hat keinen Bestand. Und gar über dem hältst du dein Auge offen, bringst sogar ihn vor Gericht. Sind festgelegt seine Tage, ist die Zahl seiner Monde bei dir, tatest du die Schranke ihm zu, die er nicht überschreite? Blick weg von ihm, dass er aussetzen kann, bis er wie der Mietling seinen Tag sich gefallen lässt. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, er kann sich erneuern. Sein Schössling setzt nicht aus, altert in der Erde seine Wurzel, stirbt im Staub sein Stumpf ab. Vom Duft des Wassers sprost er wieder, treibt Gezweig wie ein Pflänzling. Der Mann aber stirbt, er erschwacht. Verscheiden muss der Mensch. Und wo ist er? Mögen Wasser aus dem See verfließen, mag vertrocknen, versiegen der Strom. Der Mensch liegt und steht nicht mehr auf, bis kein Himmel ist. Erwachen die nicht, rütteln sich aus ihrem Schlafe nicht auf. Wie wäre es? Du verwahrtest mich im Gruftreich, verstecktest mich, bis sich abkehrt dein Zorn, setztest mir eine Schranke, aber dann gedächtest du mein. Stirbt ein Mann? Lebt er wieder auf? Alle Tage meines Scharwerkes wollte ich harren, bis das meine Ablösung käme. Du rufst und ich entgegne dir. Nach dem Werk deiner Hände hast du dich gesehnt. Wenn du auch jetzt meine Schritte zählst, du beobachtest dann meine Sünde nicht mehr. Meine Abtrünnigkeit ist in einem Bündel versiegelt. Überklebt hast du meine Verfehlung. Drei Abschnitte. Töte mich, aber schweig mich nicht an. Wohl, er mag mich erschlagen, ich harre dessen, jedoch meine Wege will ich ins Antlitz ihn wissen lassen. Wie Lieutenant Dan, der im Mastbaum sitzt und im Sturm Gott provoziert, ihn herunterzuholen und ihn zurechtzuweisen, so fordert Hiob Gott heraus. Beide wissen, Hiob und der Lieutenant, dass sie gesündigt haben und keine Gerechten sind. Aber ob sie ihr Schicksal verdienen, das wissen sie auch nicht. Dieses zumindest ist ihnen zuwider. Auch der neue Film von Ken Loach ist ein Film über eine Hiob-Figur. Einer, der auf dem Mist sitzt und über den dann auch noch Häme und Besserwisserei ausgeschüttet werden, wie Gülle. Ein Zusteller, ein Dienstleister heutiger Tage, ein Beschäftigter in einem Logistikzentrum, einer der Hiobs der heutigen Tage, die wir kennen. Sie heißen anders, haben andere Schicksale. Ihr schweres Leben lässt sich wahrscheinlich nicht mit der Prüfung des Hiob vergleichen. Doch alle wehren sich dagegen, grobe Vereinfachungen hinzunehmen und die Überlegenheit des Systems zu akzeptieren. Die Freunde, die Hiob Gott erklären wollen, verfehlen ihr Ziel. Selbst ein Gott, der meine Kinder erschlägt und der mich in die Grube wirft, ist ein persönlicher Gott und schuldet mir Antwort. Ein Gott, den man nicht verstehen muss, den man aber trotzdem fragen kann. Hiob glaubt nicht, aber er will eine Antwort von dem, mit dem er mal geredet hat, dem er sein Vertrauen geschenkt hat, den er liebt. Ein Nichts ist der Mensch. So lass ihn doch wenigstens in Ruhe. Ein Mensch vom Weibe geboren, kurz von Tagen, satt der Unrast, wie eine Blume schoss er auf und welkt. Flieht wie ein Schatten und hat keinen Bestand. Wie Hiob empfinden viele, ihr Leben gleicht einer welkenden Blume, einem flüchtigen Schatten, welkem Laub, leerer Spreu. Bilder des Herbstes, Bilder der Leere und der Vergänglichkeit. Es gibt kein Leben auf der Welt, das der strahlenden Schönheit der Blume entspräche, dem hellen Glanz der Sonne, der Stärke eines Baumes, den satten Weiden. Und doch bedient sich unsere Sehnsucht genau dieser Bilder, um das Verlangen auszudrücken und die Enttäuschung, dass das Leben nicht so ist, wie es sein dürfte, wie wir es uns erhoffen und erträumen. In uns ruhen Bilder der Fülle, Bilder, die nach Erfüllung schreien, Bilder des Frühlings und des Sommers. Wir haben mehr oder minder den Eindruck, dass die Muster für den Stoff unseres Lebens nicht stimmen und dass die Sehnsucht nach Leben eher sich mehrt, denn dass sie sich stillt. Wenn schon nicht mehr vor uns liegt als die Jahre, dann, Gott, lass sie uns zumindest in Ruhe leben, ohne dass sie uns die Sehnsucht auch noch in den Wahnsinn treibt. Bewahre uns davor, sie auch noch im Lichte des Glücks und der Ewigkeit betrachten zu müssen, sie an der Schönheit zu messen. Es ist eine lebensmüde, eine bittere und ernüchternde Bitte des Hiob. Tun wir mal so: Gott, ich rufe und du antwortest. Wie wäre es? Du verwahrtest mich im Gruftreich, verstecktest mich, bis sich abkehrt dein Zorn, setztest mir eine Schranke, aber dann gedächtest du mein. Tun wir mal Gott so: Ich lass mich einfrieren, nicht um der Medizin eine Chance zu geben, den Tod zu überwinden, sondern damit du deinen Zorn überwinden kannst. Ich bin ein Toter, einer, dem das Leben nichts gegeben hat, dem es jetzt aber auch nichts mehr nehmen kann. Ich verberge mich, bis dein Zorn nachlässt, Gott. Es muss doch für alles eine Zeit geben. Es gibt sie für das Leben. Warum nicht auch für den Tod? Es gibt die Zeit für den Zorn und für das Vernichten. Aber warum nicht auch für das Kühlen des Zorns und das Wiederherstellen? Für das Sehnen ebenso wie für das wunschlose Glück? So lange, Gott, lass mich in Ruhe. Lass mich ruhen von meiner Mühe und Sorge, von den Tränen und dem Wüten über alle Ungerechtigkeit. Du bestimmst die Zeit, du setzt die Schranke. Ich werde träumen währenddessen, bis zu diesem Tag deiner Gerechtigkeit. Dass dir eine Gerechtigkeit zurückbringt, das Leben und die Einheit mit dir und den Menschen. In einer Zeit, in der kein kurzsichtiger Weiser den anderen mehr mit seinem Halbwissen quälen darf. Wenn wir alle Geheimnisse Gottes wissen, ohne belehrt zu werden. Gott, tun wir doch mal so, als wenn das ginge. Dass die sauber erklärbaren Systeme zerfallen. Und der gute Gott wieder alles in allem ist. Vielleicht geht das ja. Warum nicht? Vielleicht werden alle Hiobs noch Zeugen der Versöhnung von Gott und den Menschen in einer gerechten Welt. So zärtlich fasst Hiob die Zeichen der Vergänglichkeit an und betrachtet sie, ob sie nicht doch auch ein Gegenteil im Lichte Gottes haben. Und macht Gott einen Vorschlag, die Vergänglichkeit als vergänglich zu erweisen und der Sünde keine Bedeutung mehr zu geben. Wenn die Zukunft Beginn und nicht Vernichtung heißt, und wir auferstehen. Könnte doch sein.